Geld ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Weinflaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein trinken und reden. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
So, heute das zweite Paket, der zweite Teil des ersten Paketes, der zweite Teil des Paketes von Martin Tesch.
Ja.
Wir haben ja letzte Sendung, falls das tatsächlich niemand mitgekriegt hat, wir haben letzte Sendung schon angefangen, ein Sechserpaket von Weingut Martin Tesch zu probieren, der seit langem einer meiner Lieblingswinzer ist und der gesagt hat, irgendwie würde ich gerne wissen, was ich an diesem Weinpaket verbessern kann. Und hatten dazu aufgerufen, dass sich die Hörerschaft mal einfach Gedanken macht und einbringt und kommentiert und Martin schreibt, was man da alles machen könnte. Da ist furchtbar viel zusammengekommen, oder?
Mhm, da ist wirklich einiges zusammengekommen und der Martin ist, glaube ich, sehr begeistert auch davon. Also er hat ja uns so ein bisschen Feedback geschickt mit mehreren Geschichten und jetzt gerade gestern nochmal Hörer aus Berlin. Ruf's mal gerade auf, weil ich's irgendwie, da ist es, Hörer aus Berlin, die eine ganze Präsentation gemacht haben, über die Weiterentwicklung, CSKW, genau. Und das finde ich schon beeindruckend. Also die haben sich wirklich
eine komplette Präsentation.
Ganze Reihe an Leuten.
Die haben eine komplette Präsentation gemacht, die man einfach mal so vorführen kann. Ja.
Ja, genau. Die haben sich wirklich Gedanken gemacht, aber sie haben es jetzt einfach auch mal ausgestaltet auf 24 Seiten. Aber es gibt einfach auch viele andere, die sich viele Gedanken gemacht haben und mit denen der Martin, denke ich, eben auch im Gespräch ist und im Austausch ist.
Apropos Gedanken, womit fangen wir eigentlich das Trinken an?
Ja, ich würde mit dem Unplugged anfangen.
Okay. Der billigste.
Es ist der günstigste Wein und ist auch der Einstiegswein eigentlich. Ne? Das hätte man auch, wir hätten auch in der ersten Sendung damit anfangen können, aber
Haben wir aber nicht.
Genau, ich glaube, so ist es mal gut. Wir können auch damit aufhören nachher wiederum. Aber es ist sozusagen der Wein halt, mit dem Martin Tesch bekannt geworden ist, würde ich sagen.
Ja.
Mit dem er sein ganzes Konzept umgeworfen, also das Konzept seiner Vorfahren sozusagen umgeworfen hat und überhaupt das Konzept des deutschen Rieslings auch so ein bisschen mit verändert hat, weil es halt ein Gutswein ist, der halt knalltrocken durchgegoren ist. Und das war halt zu der Zeit, als er das Weingut übernommen hat, war das halt völlig ungewöhnlich, so ein Riesling in Deutschland rauszubringen. Und da hat er ja damals, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon mal erwähnt, halt auch 40% etwa seiner Kunden mit einem Schlag verloren. Ne? Er hat es ja eingedampft sozusagen von 20 verschiedenen Rebsorten Wein eben auf Riesling plus ein bisschen Weiß- und Spätburgunder. Mhm. Und zum anderen dann eben trocken geworden. Ne?
Weißt du, ob er die eingebüßten Kunden auch wieder gewonnen hat? Also 40% neue Kunden dadurch gewonnen hat?
Ja, das glaube ich schon mehr als 40%.
Okay.
Bestimmt. Also dann sonst wäre er, glaube ich, heute nicht da, wo er ist.
Okay,
Sonst gäbe es ihn wahrscheinlich auch gar nicht mehr als Weinmacher. Ich glaube, dann hätte er auch irgendwann tatsächlich frustriert die Flinte ins Korn geworfen. Hm. Nee, aber die Leute haben sich ja, also es haben sich ja dann auch Menschen um ihn geschart irgendwann, die eben die gleiche Idee hatten vom Weintrinken wie er. Es ist ja eigentlich eine sehr französische Idee, würde ich mal sagen, eben Weine eigentlich durchzugären. Also durchgegoren, wirklich trockene Weine zu trinken. Und dann hatte er ja, also dann kam ja für ihn noch dazu, was auch damals alles andere als üblich war, dass, und daher kommt auch diese Idee vom Unplugged, also dass dieser Wein einfach sozusagen roh auf die Flasche kommt, ja, also ohne Verstärkung, Verstärkung in Form von Enzymen oder Aromahefen, ohne die Verstärkung, die eine Kaltgärung hervorruft, weil sie halt Aromen verstärkt, nichts davon, ne? Es ist einfach sozusagen sehr, sehr pur. Hefen sind ja die er aus seinem Weinberg irgendwann mal genommen hat, um daraus sozusagen seine eigene Zuchthefe zu machen. Und Holz ist ja auch nicht mit im Spiel. Alles Edelstahl, im Edelstahl vergoren. Also es ist sehr straight. Und das war halt die Idee.
Ja.
Und damit ist er sehr erfolgreich geworden, würde ich sagen. Also man müsste immer fragen, wie viel er dazu gewonnen hat seit dieser Zeit. Aber
genau, und zwar bitte in Zahlen, in Geld.
Nee, überleg mal, ich meine, die Eltern haben ja keine Weine nach Japan oder in die USA oder sonst irgendwo hin verschickt und er schon, ne?
Ja, das ist richtig.
Ja, also, aber auch hier in Deutschland ist es ja eine Marke geworden. Ja. Also ich würde sagen, Tesch Riesling Unplugged ist halt eine eigene Marke auch, ne?
Den findest du halt auch in immer mal wieder in irgendwelchen Restaurants und auch eher so, wie nennt man das? So Gastrobistros, habe ich gelernt, das Wort von Henrik Hase. Okay, ja. Mit dem ich auch an der Stelle mal Werbung, wer es nicht mitgekriegt hat, genau, Reklame, also Eigenwerbung. Ich habe nach 5 Jahren mal wieder mit dem Wurstsack geredet, Henrik Hase, der ja vor 5 Jahren noch Slowfood-Botschafter war, mittlerweile Metzger, Restaurantbetreiber, Vortragsreisender ist und der ja so eine unglaublich begeisterte Vision von Veränderung im Lebensmittelmarkt hat. Ja, und der hat mir 1,5 Stunden was erzählt. Und wir haben auch währenddessen gegessen und haben uns Food-Startups angeguckt, was auch was ist, was es vor 5 Jahren, glaube ich, kaum gab.
Ja.
Ja, und der hat nämlich, genau, der hat mir das Wort Gastrobistro beigebracht. Also so
Gastrobistro.
Ja, Restaurants, also Bistros eigentlich, in denen du ordentlich essen kannst und die auch eine ordentliche Weinkarte oder sowas haben. Und das habe ich schon häufiger gesehen, dass da Teschweine rumstanden.
Ja, das auch das ist ja eine Idee auf. Sozusagen, die ja eine französische ist, also nicht nur heißt Bistro so, aber gibt ja, ich weiß nicht, Leute wie Alain Ducasse zum Beispiel, einer der großen französischen Köche, der betreibt ja, glaube ich, 3 Bistros alleine in Paris. Ich weiß nicht, ob er sie immer noch alle betreibt, aber hatte er zumindest mal.
Ach, Paris,
das ist da auch, ja, das ist da halt auch üblich, also dass man einfach eine Bistro-Küche hat, die mit guter Produktqualität gute, aber eben einfache, klassische Gerichte erzeugt. Ne?
Ja, und zwar nicht so wie bei uns dann gut bürgerlich, was ja dann letztlich doch immer nur irgendwie der Schweinebraten mit Kartoffeln und Mischgemüse ist.
Kann dann halt auch ein klassisches Hummerrezept mal sein oder so, ne? Ja. Oder
also
Austern oder
sowas Ausgefallenes haben wir ja gar nicht leider. Ne? Also ich meine, was halt immer wieder funktioniert, ich bin ja so froh, dass ich diesen Job für die Bayern Tourismus mache, weil ich dadurch regelmäßig nach Bayern komme und dann abends, wenn ich irgendwie meine Aufnahmen gemacht habe und nicht im Hotel sitzen will, gehe ich halt immer nochmal in irgendeine Gastwirtschaft. Und die Bayern, die haben eine Wirtshauskultur, in der das noch einigermaßen funktioniert. Ja. Das haben wir ja hier im Norden,
Osten. Respektive die Franken.
Die auch, ja. Also selbst im Allgäu, also egal wo du bist, du kannst halt immer in so eine Wirtschaft gehen und kriegst da ein ordentliches Essen. Und das ist was ich hier extrem vermisse. Also das fehlt mir wirklich. Wir in Köln hatten das ja letztlich auch. Also kannst du auch immer ins Brauhaus gehen und kriegst da auch noch ein anständiges Essen dazu.
Ja.
Aber ja, das ist aber leider
Gottes. Das ist auch ein bisschen verloren gegangen in Köln. Ne?
Ja?
Also ich meine, ich glaube, also dieses Brauhausessen will ich, glaube ich, nicht mehr haben.
Ja, stimmt,
in Bayern meistens möchte ich das noch haben, aber in Köln möchte ich es, glaube ich, nicht
mehr. Wahrscheinlich auch eher Convenience Food für Touristen dann, ja.
Ja.
Ja. Ich rieche nichts am Wein. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber der hat.
Huch.
Vielleicht ist er auch ein bisschen kalt. Ich habe ihn im Kühlschrank und habe ihn nochmal manchettiert. Ist, sagt man so?
Ich weiß gar nicht. Manchettiert, ja.
Wir waren unterwegs, wir waren essen. Sag mal, haben wir eigentlich über Silver und Salt mittlerweile geredet gehabt, letzte Sendung, oder haben wir das verschoben? Wollen wir das noch tun?
Wollten wir das tun?
Ja. Ich weiß nicht, ich meine, das ist ja ein gutes Restaurant. Ne?
Ach stimmt, ja klar. Jetzt,
ich das in jetzt Hamburg mit diesem blöden Kellner.
Können wir gerne machen, ich kann dann auch noch ich war gestern auch essen in Hamburg. Kann ich auch noch eine deutliche Empfehlung aussprechen.
Ah, sehr gut.
Ja, und der Michael Schäfer schreibt gerade, in Köln gibt es inzwischen auch gutes Brauhausessen wieder, nämlich Johann Schäfer wäre da eine Empfehlung.
Ah ja, ich hoffe, dass ich dran denke, wenn ich im Juni unten bin. Apropos im Juni unten, eine Ankündigung, ich glaube, ich habe die auch in noch keiner Sendung gemacht. Es wird natürlich auch in diesem Jahr wieder Odonien stattfinden. Und zwar das fast schon legendäre Hörerinnen-Treffen im Odonien in Köln, das wir immer montags machen, weil montags hat's Odonien zu und da können wir dann die Wirtschaft da haben, also den Biergarten benutzen. Ich hoffe, dass das Wetter gut ist, aber ich vermute mal. Also Odonien 2019, schreibt's euch auf, kommt vorbei, wir würden uns freuen. Ich würde mich freuen. Es ist das schönste Hörertreffen, das ich kenne, weil nämlich es nicht so sehr auf mich ausgerichtet ist. Also, sondern da treffen sich halt Leute, die irgendwie alle so ein bisschen gleichen Mindset haben und sitzen zusammen im Biergarten. So, jeder bringt was zu essen mit. Wir haben immer.
Nochmal wann?
Am 17.06. 17.06.2019. Wahrscheinlich wieder so ab 15 Uhr sowas.
Okay.
In der Hoffnung, dass das Wetter gut ist. Aber ich denke mal, die Jahreszeit sollte das eigentlich in Ordnung sein. Also 17.06. Odonien 19, ja.
Okay.
Ja. Da kann man dann, gehe ich dann mal da in dieses Brauhaus. Ja, gute Idee.
Ja.
Wo war ich denn stehen geblieben? Genau.
Also einmal waren wir bei, einmal waren wir beim Unplugged natürlich.
Genau.
Beim Duft.
Der Duft, genau. Jetzt, wo er wärmer wird, rieche ich auch was. Ja,
ja, kommt was, ne? Also das ist schon, also es ist halt hell, ne? Es ist ein sehr heller Duft, finde ich, ne? Sehr, das ist eben auch, es ist halt Unplugged irgendwie tatsächlich. Jetzt nicht so laut, es ist zitrisch, es ist ein bisschen apfelig, irgendwo zwischen grünem und gelbem Apfel, finde ich. Auch zwischen grünen und gelben Zitrusfrüchten, eben keine Orangen, sondern eben diese frische, helle.
Ja.
Und man riecht auch schon irgendwie so ein bisschen die Trockenheit, finde ich, in der Nase. Man kann auch so ein bisschen die Säure sich vorstellen, die der Wein haben wird, wenn man reinriecht, finde ich. Das ist schon knackig, aber auch so eine leichte Cremigkeit, finde ich, in der Nase mit dabei.
Ja. Ich sollte mit dem Spucken anfangen. Ach, scheiß drauf. Das wird dann gegen Ende wieder lustig. Oder so ab der Mitte ungefähr wird es wieder lustig.
Genau.
Und der ist nicht teuer, ne? Was kostet die Flasche? Ich glaube, 10er. Ne? Ja, genau.
Es ist immer noch unter 10 Euro.
Ja, was er auch hatte, genau. Ich weiß gar nicht, hat er die immer noch im Angebot? Der hatte auch so eine Literqualität für noch weniger Geld, ne?
Ja, das hat er, glaube ich, noch.
Ja.
Das war ja Spätburgunder, Weißburgunder, Riesling als Literqualität, hatten wir ja auch mal in einer Sendung. Genau, das ist dann wirklich sozusagen der Schoppenwein, der uns damals aber ja auch schon gut gefallen hat und den man auch wirklich einfach so schön trinken kann. Der hier hat ja schon eben auch Anspruch, das ist schon einfach ein guter Riesling. Ne? Das ist
Chat sagt, die seltene Kartonfrucht springt einem nicht so in die Nase, liegt eher länger im Speicher. Trockener Karton, interessant. Trockener Karton.
Ja, trockener Karton habe ich jetzt einen nicht so richtig, würde ich sagen. Das ist aber ich weiß, glaube ich, was gemeint ist.
Muffig, aber zitronisch. Aber zitronisch, schreibt der Chat. Muffig finde ich irgendwie. Nee. Hat der vielleicht
also Karton finde ich. Kann ja eigentlich auch nicht sein. Ist ja.
Ja.
Ist ja. Also wo soll der kaputt herkommen? Also es sei denn, der Verschluss ist irgendwo kaputt gegangen. Mhm. Aber das wäre bei dieser Version des Schraubers eigentlich auffällig, wenn die. Nee, also mit dem Karton, ja, ich glaube, ich kann das irgendwie einordnen. Ich habe ja manchmal bei solchen Weinen sowas in der Nase, was ich gerne mal als Salbengrundlage oder Penaten, so ein ganz leichter Hauch von Penatencreme bezeichnen würde. Und das ist gar nicht so weit entfernt von so einem trockenen Karton, glaube ich.
Okay.
Aber das ist schon sehr speziell.
Habe ich aber auch nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht da ist, ne? Kann man auch immer wieder nur betonen. Also wenn ihr das so riecht, dann riecht ihr das halt so. Die Frage ist, gefällt's euch oder nicht? Also ist er trotzdem lecker oder nicht? Also ich habe zum Beispiel gerne so Stinker, die riechen wie der Keller. Die trinke ich auch gerne. Die schmecken dann ja auch gut. Also das ist jetzt nicht, nur weil ein Wein muffig riecht oder in eurer Nase muffig riecht und euch trotzdem schmeckt, ist es kein schlechter Wein.
Sven Hotloff schreibt auch, das wäre ganz leicht muffig. Okay. Also ich kann diesen trockenen Karton sozusagen, das kann ich nachvollziehen. Ein bisschen muffig kann ich bei mir jetzt nicht nachvollziehen. Und dann wird's aber schön saftig am Gaumen.
Ja, furchtbar.
Furchtbar, genau. Also es ist, es hat erhöhten Trinkfluss. Das ist schon geil. Ja, deswegen gibt's die auch in Magnum-Flaschen auf jeden Fall, den Wein. Zurecht, finde ich. Zurecht.
Ich habe es ja tatsächlich geschafft, mir nach der letzten Sendung nicht alles in Magnum zu bestellen, weil ich dachte, du kannst ja nicht ständig Zeug bestellen, du Arschloch.
Ja, stimmt, das, ja.
Das ist ja auch irgendwie,
ja, ich kann das nachvollziehen.
ist ja auch ein teures Hobby dann auf Dauer. Und wir waren ja auch gerade im Urlaub. Wir waren in Prag wieder. Ich habe auch mir fest vorgenommen, die Liebste dahin zu agitieren, dass wir jedes Jahr einmal nach Prag fahren.
Okay.
Was von Berlin aus auch ja super ist. 4 Stunden Zugfahrt, auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt natürlich jeweils ein Schnitzel im Speisewagen, weil das der Prager Zug ist, der tschechische Zug. Ist halt auch so.
Ja, bis nach Hamburg-Altona.
Genau.
Also ich könnte ja hier einsteigen, werde ich auch irgendwann mal machen.
Ja.
Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber mache ich irgendwann mal. Ja.
Und du bestellst das Schnitzel und dann klopft in der Küche des Speisewagens jemand das Fleisch. Das finde ich super. Traumhaft. Also man will wahrscheinlich auch nicht wissen, woher das kommt, das Fleisch, aber es ist echt super. Na, jedenfalls waren wir in Prag und wir sind irgendwie diesmal, also letztes Jahr, als wir da waren, sind wir einfach nur so rumgeeiert, hier mal was geguckt, da mal was geguckt, Gulasch in irgendwo gegessen. Und dieses Jahr haben wir es ein bisschen generalstabsmäßig gemacht. Oh ja, ich war, hatte ich letztes Jahr auch eine Sendung veröffentlicht über die beste Bar oder meiner Meinung nach beste Bar in Prag, das Parlor. Da waren wir auch wieder, da war dann auch an dem Abend, wo wir da waren, auch ausgerechnet Martin da, mit dem ich das Interview damals gemacht hatte. Okay. Und der sagte, was ich ein bisschen unglaublich finde, der sagt, naja, so, also aufgrund dieses Interviews, also aufgrund dieses Podcasts, wären hunderte von Leuten bei ihm vorbeigekommen im letzten Jahr, also in den letzten 12 Monaten. Hunderte. Groß Kannst du dir das vorstellen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hunderte.
Naja, wie viele Downloads hast du davon gehabt?
Naja, bestimmt 20, 25.000 oder mehr, ja. Siehste? Zwischendurch ist die Statistik kaputt gegangen, darum weiß ich es leider nicht genau.
Okay.
Also, ja, aber, siehste? Ja.
Aber, ja, ne, ja. Also, wenn stimmt sich davon 1% in Bewegung setzt.
Ja. Dann hast du schon mal 200, ja. Und die erzählen es ihren Freunden, ja, genau.
Ja. Also, es passt.
Und der hat uns dann halt schon noch so ein paar Tipps gegeben, wo man hingehen kann, dann haben wir auch noch so einen neuen Guide gefunden, also es gibt so Prag, wie nennt man das denn? So Underground Guides, ne? So der eine heißt Prag Food Map. Der andere habe ich vergessen, wie er heißt. Und dann gibt's noch so eine App, die sehr geil ist. Also ich finde die wirklich sehr schön. Spotted by Locals heißt die. Das ist halt so ein Container und dann kannst du Städte nachkaufen. Also ne, kaufst halt Prag, kaufst Berlin, kaufst London, wohin du auch immer fährst. Und da haben wir auch so ein paar Sachen gefunden und waren in ein paar echt interessanten Läden. Also das wir hatten hier schon öfter mal das Nobel, hart und schmutzig hier in Berlin, ne? Wo du an so einer Theke um die Küche drumherum sitzt und hinterher erstmal wieder 3 Monate sparen musst, bevor du überhaupt dir nur eine Pizza leisten kannst beim Italiener. Es gibt in Prag, also wer demnächst nach Prag fährt, mag da vielleicht mal hingehen, einen Laden, der heißt Taro.
Okay.
Der ist wie das Nobel, hart. Du sitzt an der Theke rund um die Küche.
Ja.
Das Essen ist nur ein anderes. Und zwar machen die so asiatisch with a twist, heißt es dann immer. Also sie haben halt so alles so asiatisch angehaucht, aber dann eben trotzdem irgendwie europäisiert. Sehr, sehr schön gemacht. Und gemessen an dem, was du in Deutschland für so eine Nummer zahlen musst, das waren 7 Gänge mit Weinbegleleitung und das waren hinterher für 2 Personen 150 Euro. Mit ordentlichem Trinkgeld. Da würdest du hier in Deutschland mindestens das Doppelte für bezahlen. Also das war, es ist halt immer noch nicht billig, aber hier könntest du es dir wahrscheinlich tendenziell gar nicht leisten. Also kann ich super, sehr, sehr empfehlen. Also super Laden. Auch ja, echt nichts dran auszusetzen. Ja. Tolle Weine. Das beste Wine-Pairing, das ich bisher erlebt habe. Also du hast ja sonst, wenn du dann so 7 Gänge, 7 Weine hast, hast du ja meistens so dann 1 oder 2, wo du denkst, hat nicht ganz so hingehauen.
Ja.
Und da jeder Wein auf die 12.
Okay.
Also habe ich noch nicht erlebt. Frag mich nicht, was es für Weine waren. Keine Ahnung. Wirklich, wirklich faszinierend. Dann gab es noch einen Laden, SK. So sehr Art Brüt eingerichtet, weißt du, so Beton, alles total trendy und tralala. Mhm. Und das ist Czech Cuisine with a Twist. Also sie haben dann wirklich so, die haben dann aber wirklich so tschechische Klassiker neu interpretiert. Dann Tatar, also in Tschechien kriegst du in jeder Kneipe Tatar. Tatarak heißt es bei denen. Und die hatten halt Tatar, aber haben den nochmal durchgeräuchert.
Okay.
So. Und dann auf irgendeinem komischen Stein serviert, wo ich direkt ein Foto von gemacht habe und das geschickt habe an We Want Plates. Diesen Account. Ey, was soll der Scheiß? Mach doch nicht die Butter auf den Stein. Und aber super. Also auch wirklich ganz, ganz toll. SK heißt der. Und da hatten wir einen Wein, warte mal, den habe ich sogar abfotografiert. Dachte ich, das ist ein Wein, also ne, ich musste dann den Wein aussuchen, weil angeblich habe ich ja Ahnung, es glauben mir mal alle, dass ich Ahnung von Wein habe. Und habe dann geguckt und habe was total Schönes gefunden, habe ich dann auch genommen, haben wir uns eine Flasche gekauft. Himmel auf Erden heißt der, von Christian Tschida. Unglaublich. Wirklich unfassbar geiler Naturwein. Nee, ein Orange ist es sogar. Also wirklich ein total geiler Orange. Und ich habe den dann irgendwie mit meiner App abfotografiert, wie ich so mache, diese Vivino. Und die sagt dann ja auch immer, was der kostet.
Bei Wein am Limit hatten wir ja, schon mal eben. Genau.
Da gibt's den. Ach so.
Ja, bei Hendrik Thoma.
Okay. Genau. Und dann sagte die App irgendwie sowas wie, ja, kostet 44 Euro die Flasche. Und wir haben es halt echt krachen lassen, ne? Also so schön gespart vorher und dann einfach mal ordentlich auf die Brause gehauen. Diese 44-Euro-Flasche hat halt im Restaurant 60 gekostet.
Okay.
Und das, finde ich, ist immer eine Ansage. Also wenn das tatsächlich die Preisdifferenzen sind nach Tschechien auch, dann lohnt es sich halt wirklich, teure Weine in tschechischen Restaurants zu bestellen, wo du dir hier normalerweise noch nicht mal eine Einzelflasche kaufen würdest im Laden.
Das ist halt überall, fast überall besser als in Deutschland irgendwie. Ah. Das ist halt, das macht halt in Deutschland echt keinen Spaß eigentlich, ne? Also Himmel auf Erden kostet bei Henrik 24,90.
Ach so, nee, dann hat die App gelogen. Okay.
Ja,
okay, dann haben wir halt doch mehr als das Doppelte bezahlt.
Sozusagen normal, dann gibt's den als Maische vergorenen.
Genau, den hatten wir.
Als Rosé und eben auch einen roten. Die kosten aber alle 24,90.
Ah, okay. Ja. Dann hat die App gelogen. Mist, und ich dachte, wir hätten hier ein Schnäppchen gemacht.
Aber das können wir gerne mal machen, weil Cheetah-Weine super.
Ja, Hammer.
Super.
Ja.
Also es ist einer der, für mich auch der große Naturweinkünstler.
Ja, und dann waren wir in einem Restaurant, das heißt Kuchin. Die Restaurants, die ich gerade aufzähle, alle, falls ihr nach Prag fahrt und da essen gehen wollt, immer reservieren. Also sie sind immer, du kriegst praktisch nichts ohne Reservierung dann in den besseren Läden da. Der Laden heißt Kuchin mit Y. Kuchin.
Ja, ja.
Da kommst du rein. Es ist ein riesiger Herd mitten im Raum. Da stehen halt dann irgendwie 15 Töpfe drauf und dann sagt der Koch: So, wir haben Deckel auf. Dieses Fleisch oder also Rindfleisch oder hier langsam gegartes Schweinefleisch oder hier Hühnchenfleisch. Dann haben wir hier Kartoffeln, hier sind Knödel, hier sind also Kartoffelklöße, da sind Semmelknödel, da ist noch ein bisschen Brokkoli und Darfst halt in jeden Topf reingucken und dann sagst du, was du haben willst.
Okay.
Und dann bringen die das an den Tisch.
Ja.
Das finde ich total lustig.
Das ist auch schön.
Das Einzige, was ein bisschen anstrengend war, die haben dich nicht so lange gucken lassen. Das fand ich ein bisschen blöd. Okay. Also ich war dann so ein bisschen überfordert und habe dann irgendwas genommen, was so mehr oder weniger Standard war.
Ja.
Aber sehr schön. Also wirklich die drei Läden, Kuchin, Eska und Taro. Wer in Prag ist, mag da essen gehen. Es ist nicht billig. Also für Prager Verhältnisse ist es recht hochpreisig. Es ist auch für deutsche Verhältnisse nicht wirklich billig. Aber auf einem Niveau, dass du hier in Deutschland es nicht machen würdest, weil du sagen würdest, nee, komm, ey, das lohnt jetzt nicht. So. Wirklich toll. Und wie immer dann natürlich Cantina, da waren wir häufiger.
Okay.
Das ist dieser Metzger mit angeschlossener, riesiger Gastro-Einheit hinten dran, wo dann auch irgendwer dann sagte, die würden auch, das habe ich aber nicht gefunden auf so einer oberflächlichen Recherche, die würden auch irgendeine alte Rinderrasse neu züchten. Und daraus wäre deren Fleisch. Also falls du da mal irgendwie was mitkriegst, dann musst du mal Bescheid sagen.
Ja, guck ich mal.
Ja, das war Prag. Ihr wollt alle nach Prag.
Ich war ja in Zürich, ne? Also abgesehen davon würde ich jetzt mal sagen.
Oh Gott, hast du Stulle gegessen oder was?
Nee, da kann man auch anders. Aber muss man sagen, ich war gestern essen und trinken. Und zwar bei Fabio Häbel. Das Restaurant heißt auch wie er Häbel.
Mhm.
Als ich nach Hamburg gekommen bin 2012, da hatte er am gleichen Ort noch sowas wie so ein kleines französisches Bistro, würde ich sagen. Ja, so einfachere Sachen, gerade Crepe und so ein bisschen zwischen Café und Bistro.
Mhm.
Und das hat er dann irgendwann umgewandelt und ausgebaut. Und jetzt hat er eine sozusagen französisch inspirierte Küche. Es ist eigentlich auch ein Bistro, würde ich sagen. Macht halt eine Carte Blanche, also es gibt ein Menü.
Mhm.
Ich habe es auf Facebook mal gepostet heute. Und das ist ein Menü für 85 Euro pro Person. Das sind dann, glaube ich, 7 Gänge. Ich habe irgendwann nicht mehr so richtig mitgezählt. Man kann auch eine Weinbegleitung dazu haben. Wir hatten ein bisschen unsere eigene Weine mitgebracht. Und dann, weil ich den Fabio aber kenne, der hat dann noch so ein bisschen reingeschüttet. Ich bin auch mit schwerem Kopf nach Hause irgendwann. Aber es war sehr, 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 sehr schön. Also es ist eine wirklich schöne Küche. Und Preis-Leistung finde ich sehr, sehr gut.
Was hat die Weinbegleitung? Oder war die in den 85 Euro drin?
Nee, die war nicht in den 85 Euro mit drin. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig, was die dazu kostet. Vielleicht steht es sogar auf der Karte, die ich fotografiert habe. Muss ich mal drauf schauen. Aber es ist, das war insgesamt sehr fair bepreist. Und er hatte halt vor ein paar Monaten oder im letzten Jahr nebenan noch etwas dazu mieten können und hat dort eben eine Naturweinbar aufgemacht.
Oh!
Genau, die hat jetzt nicht die ganze Woche über geöffnet. Ich glaube, die fängt mittwochs oder donnerstags dann an und übers Wochenende. Aber das reicht ja. Ne? Ich guck mal gerade. 45 Euro kostet die Weinbegleitung, kannst du auch nichts gegen sagen.
Das ist, ja, ist super. Ja. Wie hieß der Laden?
Häbel.
Häbel.
H-A-I-B-E-L. Genau. Sehr nett, sehr schön. Und wie gesagt, also man, das geht auch. Also 6-7 Gänge, wirklich schön gekocht und gut bepreist. Also das kann man auch einfach mal, ist man nicht direkt arm.
Ja.
Ja, ja, genau. Ja, und das war ich in Zürich übrigens auch nicht. Ich muss jetzt noch mal.
Bist du eingeladen worden, oder wieso? Das kann sich doch keiner leisten.
Eingeladen worden. Also, das, ich war mit meiner Frau da. Meine Frau hatte ihn vorher da zu tun, beruflich.
Ja.
Und wir haben es tatsächlich geschafft, mal unsere Kinder irgendwie zu verteilen und ein Wochenende gemeinsam zu verbringen. Das haben wir seitdem die Greta auf der Welt ist einmal geschafft. Und an diesem einen Wochenende war Celine irgendwie so krank, dass sie einfach nur im Bett gelegen hat, was irgendwie ziemlich ätzend war. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, beide gesund und ein Wochenende zu zweit. Und da sie halt gerade da war, haben wir das dann halt in Zürich gemacht. Nee, ich war, wir waren also an zwei Abenden essen. Das erste Mal im Restaurant Schip für 16. Das ist direkt am Limmat. Das ist ein kleines Häuschen irgendwie an einem, neben so einem Bootsclub, neben so einem Ruderclub gelegen. Und kannst auch draußen sitzen, guckst wirklich direkt auf den Fluss. Und das Restaurant gehört der Stadt. Und sie machen in diesem Restaurant so Wiedereingliederungsmaßnahmen, ja? Also für schwervermittelbare Leute oder Leute, die aus Drogenentzügen kommen und so weiter. Und da haben wir 3 Gänge, glaube ich, für 29 Euro gegessen. Ja?
In der Schweiz. 29
Franken.
Ja, in der Schweiz. Immer noch
in Zürich.
In Zürich, unglaublich.
In Zürich, genau. Genau. Und an einem anderen Abend waren wir in einem Restaurant, das heißt Zum Alten Löwen. Also irgendwie ein klassisches, recht großes Züricher Restaurant in einem alten, alten Gebäude und voll, also bis unter die Decke voll der Laden. Und da haben wir eine Tavolata genommen.
Was ist das?
Das heißt, wir machen sozusagen aus dem ganzen Angebot, was sie haben, machen sie kleine Portionen und dann kriegst du halt in mehreren Gängen, also erstmal vier Portionen auf den Tisch gestellt und dann nochmal 4 Portionen auf den Tisch gestellt.
Wie im Worst-Case-Szenario in Köln, wenn du die, ja.
Ne? Genau, und dann gab es irgendwie einen Pastagang und einen Fleischgang zum Schluss. Und das kannst du auch für 58 Euro pro Person. Ja, und da hattest du irgendwie insgesamt, glaube ich, 12, 13, 14 Teller auf dem Tisch gehabt. Ja.
Wow.
Irgendwie so, genau. Also.
Ja, cool. Das ist echt
geht
cool.
Geht auch, ne?
Ja,
geht auch.
Ja, ja, also, ja. Kann man nur leider nicht immer machen, ne? Ich fänd's halt geil, so viel Asche zu haben, dass man irgendwie so alle paar Tage, alle 2-3 Tage irgendwie in sowas.
Aber ich find schon, nee.
Ja, du kannst kochen, okay, ich kann nicht kochen.
Ja, nee, ich koche ja auch nicht ständig sowas, aber ich finde es auch schön, sich einfach darauf zu freuen, weil es dann halt auch was Besonderes bleibt. Also für mich
das ist das
schon etwas Besonderes. Also sowohl das jetzt mit Zürich, ich meine, das, wie gesagt, das haben wir jetzt zu zweit zum ersten Mal überhaupt hinbekommen in den letzten 7 Jahren und jetzt auch gestern im Häbel, das ist für mich auch besonders. Also ich gehe, wenn, dann mal mittags essen, aber eben sehr selten abends raus und das ist auch gut, das bleibt dann halt auch so.
Ja, stimmt. Ne? Nächster Wein.
Ja.
Bevor wir jetzt noch mit noch mehr Gastro und so.
Was ich nochmal sagen wollte, ich habe gestern recht viel getrunken und eigentlich hatte ich heute überhaupt keine Lust auf Trinken. Aber der Unplugged hat doch irgendwie wieder den Motor angedreht. Echt, das ist gut.
Nee, du hast auch kein Alkoholproblem, das haben wir alle nicht. Also. Was trinken wir jetzt, das Orange oder das Dunkelrote?
Ich würde sagen Kartäuser.
Ich habe da Manschetten drum, das Orange oder das Dunkelrote?
Das Dunkelrote.
Okay. So. Wo ist denn mein Glas? Ich habe doch eben noch ein Glas gehabt. Das gibt's doch nicht. Ach, da. So. Auch zu kalt.
Ja, nimm doch mal die Manschetten.
Ja, ich habe Manschetten. Ich habe Manschetten vor dem Wein. Machen die auch mal ab. Machen die auch ab. So. Der Kartäuser.
Der Kartäuser. Genau, der Kartäuser ist ein Wein, der aus einem Weinberg stammt, der wahrscheinlich mal von Kartäusern bewirtschaftet wurde. Kann man mal von ausgehen. Und von den von den sozusagen Bodenstrukturen, die es eben da rund um Laubenheim und Langenlohnsheim gibt, ist das hier jetzt ein verwitterter roter Sandstein. Und der ist rot halt, weil er einen recht hohen Anteil von Eisenoxid drin hat. Mhm. Und im Allgemeinen sagt man dann halt auch, dass diese höheren Anteile natürlich von diesen Elementen sich dann auch irgendwie wieder im Wein niederschlagen. Mhm. Das ist ja eine recht komplexe Geschichte, weil die natürlich nicht direkt im Wein landen durch die Wurzeln, sondern irgendwie sozusagen alle irgendwie übersetzt werden müssen.
Mhm.
Aber dass das passiert, das merkt man ja irgendwie ziemlich eindeutig, wenn man die Weine einfach im Glas hat und sich an die letzten drei erinnert und jetzt diesen hier zum Beispiel immer im Glas hat, der ja schon mal anders duftet einfach als die
anderen Wagen,
ne? Ganz anders duftet.
Ach, wird warm, komm.
Ja, also viel, viel voller, viel...
Mehr Frucht auch.
Fruchtiger, ne, viel orangener ist sozusagen in der Frucht. Also jetzt natürlich sowieso gegenüber dem Unplugged, aber auch wenn man jetzt nochmal die letzten Weine vielleicht aus der letzten Sendung Revue passieren lässt, die alle so ein bisschen kalkiger waren und in gewissem Maße strenger, wenn man so will. Das hier ist halt schon recht opulent. Ne? Das ist...
Mhm. Hm. In der Nase ist er noch zu kalt für die Nase, aber im Mund macht er halt auch unheimlich was. Also er hat auch dieses, was ich immer so mag, diese Bitterkeit so ein bisschen.
Ja.
Ja. Gummiboot.
Gummiboot hast du auch drin, ne?
Ja, so ein bisschen, also vor allen Dingen in der Nase.
Ja, habe ich jetzt gar nicht, aber Michael schreibt es auch im Chat.
Ah ja.
Mhm. Ja, habe ich jetzt gar nicht. Also was ich sehr gut nachvollziehen kann, ist tatsächlich hier Aprikose, Marille, Mandarine auch.
Aha. Ja. Stimmt auch im Mund, Mandarine ja. Vor allen Dingen, ja. Mhm.
Ja, Mandarinen und Orangen, finde ich. Beides irgendwie mit drin.
Da gibt es auch bestimmt eine Kreuzung.
Ja, ich habe die sogar hier, die Kreuzung.
Mandarin-Orangen. Orangen-Mandarin.
Ja, Mandarin-Orangen. Ich bestelle ja so recht häufig oder recht regelmäßig bei Fett Assoyer. Das ist ein Anbieter von biologisch erzeugten Zitrusfrüchten auf Mallorca.
Aha.
Eben in Soyer. Das ist, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst.
Soyer, ja, mehrfach.
Hinter der Tramontana, ne?
Genau.
Und die sind halt schon seit 200 Jahren berühmt für ihre Zitrusfrüchte. Die haben die von da aus, deswegen gibt es auch den Port de Soyer, den Hafen, haben die von da aus schon vor 200 Jahren die Orangen nach Frankreich und weiß ich nicht wohin exportiert. Und da gibt's halt eine große Genossenschaft, die das Ganze halt bio machen. Ich bin irgendwie vor ein paar Jahren darauf gekommen, weil man über die dann halt im Januar, Februar auch Bitterorangen bekommt, um eben Bitterorangenmarmelade zu machen.
Mhm.
Ja, und die schicken halt so eine 10 Kilo Kiste, schicken die halt frachtfrei hier hin.
Ach was?
Ja. Mhm. Und
ist das denn ökologisch? Ist das, also ich meine...
Naja, ich meine, die Orangen werden immer irgendwie transportiert.
Ja, stimmt, ne? Ja, stimmt auch, ja.
Ja,
stimmt,
also ich meine, ob du die jetzt hier im Supermarkt kaufst oder direkt bei denen, ne?
Ja, stimmt.
Ich meine, direkt bei denen machen die halt die Flugzeuge voll sozusagen. Und
verdienen da sogar noch ein bisschen was dran, im Gegensatz zu, wo die Zwischenhändler verdienen, ne?
Ja, genau, und die sind halt viel frischer, die Sachen. Das muss man halt auch sagen. Mhm. Weil, ich bestelle das und nächste Woche Montag wird das dann verschickt und dann kommt es am Mittwoch bei mir an. Und diese Kreuzung aus Orange und Mandarine heißt Otanique.
Aha. Ja. Wie lange hält sowas denn, wenn du da so 10 Kilo liegen hast, irgendwann gehen die doch immer um, oder?
Ja, ich hatte jetzt mir mit jemandem geteilt eine Kiste Saftorangen, also zum Auspressen und eine Kiste Blutorangen und die Blutorangen waren nicht mehr ganz so frisch.
Mhm.
Da war schon ein Kilo sozusagen, hatte irgendwie schon ein bisschen Schimmel drauf, das reklamiere ich dann halt. Und die habe ich dann als erste verarbeitet. Da, mhm. Ja, da muss man gucken, wie schnell man ist. Also wir machen vor allen Dingen halt Saft draus, ne?
Okay.
Und die, und jetzt die, die aktuellen Saftorangen, die sind super frisch. Die stehen dann hier eine Woche oder anderthalb ohne Probleme.
Es also gibt in Berlin.
Man darf die halt nicht so stapeln, also in den Kisten lassen und gestapelt lassen, weil wenn dann zwischendurch mal einer angedetscht war und schimmelt, dann ja, springt es natürlich ja. über, ne?
Ja. In Berlin gibt's auch so einen. In Spandau gibt's irgendwie einen Italiener, der solche, der auch so, so einen Orangenvertrieb hat. Ich habe aber leider vergessen, wie der heißt. Da müsste ich meine Kollegin nochmal fragen. Die schleppt von dem immer Zeugs an. Ja.
Ja.
Also auch super.
Ja, genau. Also Otternik. Der Wein, der Kartäuser riecht nach Otternik.
Mhm.
Plus Steinobst und wie ihr sagt, so ein bisschen Gummiboot dazu. Und dann hat man, finde ich, am Gaumen wieder diese frische Saftigkeit, aber ist auch hier mehr, ne, ist opulenter, ein bisschen breiter, mhm. In der Frucht. Und dann kommt eigentlich noch so eine schöne Bitternote mit dazu, finde ich.
Mhm. Das Bittere ist toll. Also es ist wirklich richtig toll. Mhm. Und das hat auch, jetzt, wo er auch vor allem ein bisschen wärmer ist, hat diese, diese Bitternote ja. auch eine aberwitzige Länge. Mhm. Hört wirklich überhaupt nicht auf. Mhm. Super. Aber der ist dann auch direkt teurer, ne?
Ja, der ist teurer, der kostet 14,50 die Flasche.
Na ja gut, das geht ja noch.
Aber es ist halt, ich, die, die Weine von Martin Tesch sind insgesamt nicht teuer.
Ja,
ja, das muss man einfach immer wieder betonen, weil mhm. Da müssen sich andere eben auch wirklich anstrengen, um so eine Qualität ins Glas zu bringen, finde ich. Und das merkt man vor allen Dingen, wenn man die Weine tatsächlich mal ein paar Jahre liegen lässt und guckt, wie die sich entwickeln.
Ja. Ja.
Dann wird nochmal klarer, wie gut diese Weinqualität ist. Also,
ne? Habe ich aber noch nie geschafft, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, das kann ich jetzt auch nachvollziehen. Ja, ist halt schon sehr verführerisch, weil es halt wirklich auch so einen Zug hat. Es macht einfach Spaß, die Sachen zu saufen auch. Ne?
Mhm.
Das ist irgendwie saufen mit Anspruch dann. Ne? Ja. Ja, oder wie Stefan Sander einfach mal sagte, ein Winzer aus Rheinhessen, Wein muss gepinkelt werden.
Wein muss gepinkelt werden.
Ja.
Ach so, du musst da so viel von dem Körper haben.
Du musst einfach
trinken. Ja, okay.
Nee, du sollst Wein einfach trinken, nicht weglegen sondern trinken, pinkeln. Ja.
Verstehe, verstehe. Mhm. was ich noch einen Nachtrag zu den Restaurants in Prag. Die waren alle hochpreisig. Es fällt mir so schwer zu sagen hochpreisig, weil das ist natürlich klar. Das tschechische Durchschnittseinkommen ist irgendwie knapp etwas über die Hälfte des deutschen Durchschnittseinkommens. Von daher ist natürlich für jemanden, der am Ende des Monats Kohle übrig hat und sich dann Urlaub in Prag erlauben kann davon, ist das nicht wirklich hochpreisig. Also das ist halt für tschechische Verhältnisse sind das, glaube ich, wirklich recht teure Restaurants.
Ja.
Außer die Cantina. Die Cantina ist wirklich, die haben, es ist wirklich sehr, sehr günstig da. Klar, du bekommst dann da auch irgendwie so dein Tomahawk-Steak für wahnsinniges Geld, wenn du das haben willst. Aber fiel mir dann unterwegs jetzt wieder auf. Ich esse in der Cantina am liebsten das Tatar. Das sind 200 Gramm, wirklich grandiosen beste Tatar, den ich esse, wirklich. Wir waren doch bei Kumpel und Keule hier in Berlin und haben Tatar gegessen. Und das war schon super. Aber das in der Cantina kriegt da noch eins drauf. Aus irgendeinem Grund schaffen die das. Vielleicht liegt es auch daran, dass man in einer anderen Stimmung ist. Aber da kosten halt 200 Gramm Tatar mit geröstetem Brot und Knoblauch 8 Euro. Ja, das heißt, in die Cantina kannst du halt ständig gehen. Haben wir auch gemacht, immer so, ich habe Hunger, ja, lass mal Cantina gehen. Also das war so noch der Nachtrag dann.
Okay. Ja, ich war tatsächlich ja also seit der letzten Sendung, die ja noch gar nicht so lange her ist, eben auch noch mehr unterwegs. Ich war noch auf Mallorca 3 Tage.
Ach Gott, der feine Herr.
Genau, ja,
tatsächlich. Nach Mallorca würde ich echt auch gerne nochmal.
Also 3 Tage, 5 Weingüter und so, ja. Mhm. Aber auch da ist es ja so, dass ich finde ja das Spannende an Mallorca ist halt, dass es wirklich so zwei Welten gibt. Ne? Die eine Welt ist die, wo vor allen Dingen Deutsche sich irgendwo an der Küste irgendwelche Häuser gekauft haben und diese ganzen Städte einfach voll sind mit diesen von Fremden gekauften und gebauten Häusern. Mhm. Und dann hast du halt im Landesinneren, hast du halt da in Manacor oder so, hast du halt immer noch eine weitgehend intakte traditionelle Infrastruktur. Mhm. Und das ist beeindruckend. Mhm. Und auch da gibt es natürlich zwei Restaurantempfehlungen eigentlich.
Ach Gottchen.
Die eine ist das Escruche. Das Escruche ist ein sehr, sehr großes Restaurant, was sozusagen von früh morgens bis spät abends immer rappelvoll ist und zu 90-95% eben bevölkert von Mallorquinen.
Oho.
Ja.
Da traut man sich also erstmal gar nicht rein.
Ja, doch.
Okay.
Es gibt überhaupt keine Hemmschwelle eigentlich, weil da fahren halt die Arbeiter hin und frühstücken da, bevor sie anfangen zu arbeiten oder machen da ein Päuschen oder so. Da kommt der Winzer vorbei oder der Feldarbeiter. Die frühstücken da morgens schon Wachteln oder Kaninchen vom Grill, ja, und trinken dazu Kaffee und da steht dann schon die Schnapsflasche auf dem Tisch, ja. Ja, das geht dann irgendwie den ganzen Tag so weiter, ja. Und abends isst du da irgendwie ein Entrecôte. Wir haben uns eins geteilt, zu zweit ein Entrecôte.
Ja. Entrecôte ist ja auch immer direkt so, hier haben Sie 900 Gramm.
Ja, sowas.
ja, genau.
Ja. Ja, und dann ist es aber einfach auch nicht teuer. Es ist günstiges, aber sehr gutes Essen. Ja.
Auf Mallorca?
Ja.
Auf Mallorca habe ich einen der besten Burger meines Lebens gegessen.
Ja, ich weiß.
Und zwar,
genau, das hast du mal erzählt,
ja. In der Hamburgueseria Alaska in Palma de Mallorca, was irgendwie, wo du eigentlich auch nicht so dahinterherkommst. Und ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich so super war, aber das ist wahrscheinlich auch dieses, es ist schönes Wetter, du hast Zeit, keiner stresst dich. Und das ist halt so eine Hamburger Braterei. Das ist eigentlich so ein großer Kiosk, wenn man so will. Ein sehr großer Kiosk mit so drei Seiten Theke. Und in der Mitte brät der Typ halt so die Burger irgendwie und das sind halt nicht so Instagram-Burger, sondern es ist einfach irgendein scheiß Brötchen, ein scheiß Patty, ein Salat, eine Tomate, fertig. Mehr ist das nicht. Und dann wickelt er das in Papier ein und schmeißt dir das dann so hin irgendwie. Ja. Das ist aber, dadurch, dass da praktisch nichts dran ist an diesem Ding, hast du so ein, ja, es ist halt im Grunde so ein purer Burger und der kam richtig gut. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass meine Frau das auch gut fand und die ist extrem wählerisch, insbesondere wenn es um Fleisch geht.
Ja.
Ich müsste jetzt mal fragen, sitzt in der Küche, ich weiß nicht, sie hört zu. Kada, schreib doch mal, fandst du die Alaska-Burger gut? Oder war das nur Höflichkeit? Ja, da will man hin, man will in die Hamburgueseria Alaska gehen. Und der andere Tipp auf Malle von dir?
Okay, Sven Rudloff verlinkt gerade, kultiges Alaska-Lokal, offenbar gar nicht legal.
Woo! Rock'n'Roll.
Keine Lizenz.
Sehr geil. Umso geiler. Also, umso geiler, ja.
Ja, also Escruche ist sozusagen eigentlich Mallorca pur, würde ich sagen. Das ist wirklich toll, das muss man mal erlebt haben. Und man kann da wirklich zu jeder Tageszeit essen gehen.
Ja.
Und es gibt wirklich bodenständige Mallorquiner Küche für kleines Geld, muss man echt sagen.
Okay.
Und sehr schön. Und
das Ach, nach Mallorca würde ich so gerne mal wieder.
Ja. Mann, kann Marsch. Can Marsch, also wie CAN und dann eben March sozusagen, in Manacor.
Mhm.
Das ist dann gehobene Küche, aber auch eben Mallorquin. Also es ist sind sozusagen verfeinerte Mallorquiner Rezepte. Und auch da wird man nicht arm, wenn man da isst und Menü isst. Und es ist wirklich sehr schöne Küche. Eben auch begleitet von einer sehr schönen Weinkarte.
Mhm.
Preisen, die du hier in Deutschland eben auch äußerst selten in Restaurants findest, das muss ich vielleicht sagen. Und die haben halt auch alles. Die haben irgendwie klassische Weine, sehr viel natürlich aus Mallorca, aber eben auch ein bisschen Naturweinangebot und so.
Ja gut, die Mallorquiner können aber auch Wein. Also ich habe da schon einige gute Weine gekriegt.
Ja.
Also
ja. Genau.
Ja. Sehr schön. Die Hamburgueseria Alaska ist illegal. Finde ich super. Wie Rock'n'Roll ist das denn? Herrlich. Apropos March. March ist irgendwie eine alte, sehr reiche, ein wenig fragwürdige Familie auf Mallorca, die eine Stiftung gegründet haben, die Fundación March.
Ah, okay, ja.
Und in dieser Fundación steht, ich weiß gar nicht, ob es gefühlt ist, das die größte Krippe der Welt.
Ah, okay.
Hunderte von Krippenfiguren, von Alltagsszenen, die mit Krippenfiguren gestaltet sind, wirklich feinste genähte Klamotten an den Figürchen und so. Wenn ihr schon nach Malle fahrt, um im Escuche in der Amokisterie Alaska und bei Can March essen zu gehen, geht nochmal in die Fundación March und guckt euch diese Krippe an. Das ist wirklich faszinierend. Also, ja. Okay. Ja.
Wobei jetzt diese Can March, das gehört nicht zu der Familie.
Wahrscheinlich ist das so ein Name wie Meier.
Gilabert.
Ah, okay. Genau, Gilabert sind die.
Kennt man auch.
Ja, klar.
Weil es gibt zwei Winzer, die dort arbeiten.
Ja, nicht nur das. Gilabert macht auch Süßigkeiten.
Und dann gibt's noch Süßigkeiten.
Genau, ich hatte immer so früher so einen Turon von denen gekauft, weil Gilabert schreibt man halt auf Deutsch gelabert. Und ich habe mir das gekauft, weil ich den Namen so lustig fand. Stellt sich raus, schmeckt auch gut.
Ja. Okay.
Nächster Wein.
Also gelabert ist dann wahrscheinlich so viel wie Müller, wenn das andere Meier ist. Also irgendwie so. Findet man jedenfalls sehr häufig da. Ja.
Genau. Nächster Wein ist der Orange, ne? Das ist Sankt Remigiusberg.
Genau, und Sankt Remigiusberg, der ist, ich weiß gar nicht, ob es den Jahrgang 17 noch gibt hier. Doch, ja, gibt es noch. Das ist tatsächlich der teuerste Trockner Riesling im Portfolio mit 16,50 Euro. Das ist ja nochmal 2 Euro teurer und zeigt halt sozusagen auch den Wert, den er besitzt. Das ist eigentlich der berühmteste Weinberg und der, ich sag mal, der Grü unter den, oder der bessere unter den gleichen oder so, ja, irgendwie so. Also hat jedenfalls eine hohe Reputation, der Remigiusberg, der, wenn ich mich recht erinnere, darauf zurückgeht, dass er von einem Saint-Remy, also aus sozusagen mal zum Bischof von Reims gehörte.
Wo früher die Könige gekrönt wurden.
Ja, genau. Mhm. Weit verteilt, weit verzweigt.
Mächtiger Mann.
Mächtiger Mann, ja. Genau, das soll mal irgendwie dazugehört haben. Daher kam dann wahrscheinlich eben dieser Sankt Remigius. Und der liegt eigentlich direkt neben dem Kartäuser.
Mhm.
Das sieht man ja vorne auf dem Karton auch. Hat aber eben wiederum eine andere Bodenstruktur. Also man kann auch so ein bisschen dieses Eisenoxid erkennen. Ist aber tendenziell eher ein Vulkanverwitterungsgestein, während der daneben liegende Weinberg, der sich ja grundsätzlich erstmal von außen gar nicht so großartig unterscheidet, eben ein roter Sandstein, verwitterter roter Sandstein ist.
Mhm.
Das ist schon verrückt, ne? Also ich meine, das macht halt auch die Nahe aus. Ich meine, allein jetzt der Martin Tesch hat sozusagen in seinen Weinbergen einfach fünf, sechs sehr unterschiedliche Bodentypen.
Ja. Mhm.
In zwei Ortschaften.
Was mich immer und immer wieder, also jetzt nicht durchgehend, aber es gibt immer mal wieder so Momente, wo ich nach wie vor von dieser Idee des Terroir unfassbar fasziniert bin, finanziert bin, ist auch schön. Terroir finanziert mein Leben. So eine, also wirklich total fasziniert bin, weil ich trinke ja noch nicht so lange. Wie lange trinke ich? Also wir haben mit dem
So meinte ich das nicht. Scherzanruf.
Nee, ich meine, also dass ich wirklich auch drüber nachdenke, was für Wein ich trinke. Das hat damals angefangen mit dem Balthasar Gracian, den du angeschleppt hast. Ich glaube, es waren 2001, 2, 3, irgendwas in der Ecke. Sowas, ja. Das heißt, das ist jetzt vielleicht 15, 18 Jahre, die ich trinke. Und bis dahin habe ich mir das mit dem Terroir überhaupt nicht vorstellen können. Und die ersten Jahre des Trinkens habe ich Terroir auch gar nicht verstanden, weil meine ersten Jahre waren halt so die schweren spanischen Dinger, die sowieso irgendwie dir so einen Löffel Marmelade in die Fresse hauen und dann ist erstmal gut. Und irgendwann stellst du halt fest, dass du, dass da Terroir drin ist, dass du halt den Boden, die Bedingungen, unter denen der Wein entsteht, also die lokalen Bedingungen oder geografischen Bedingungen, unter denen der Wein entsteht, irgendwie schmecken kannst. Ich bin immer noch nicht in der Lage, das zu reproduzieren. Du kannst das wahrscheinlich. Aber also, dass ich sage, das muss Lössboden sein. Sowas verstehe ich noch nicht. Aber es fasziniert mich nach wie vor. Und diese Faszination jemandem zu erklären, ist fast unmöglich. Du musst denen wirklich die Gläser dahinstellen und sagen, guck da.
Ja, genau. Das ist, und das ist halt das, deswegen mag ich auch die Idee so von diesem Lagenpaket, weil es genau das halt bietet, ne? Also es zeigt einfach so unverfälscht, weil die Weine ja alle gleich gemacht werden, ne? Es sind die gleichen Hefen drin, die werden sozusagen bei der gleichen Temperatur vergoren, in den, im gleichen neutralen Edelstahl, die, sozusagen die Ausbaudauer ist gleich. Das ist alles gleich, ja. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich sind die Riesling-Klone, da kann man jetzt nochmal drüber streiten, inwiefern die gleich sind, aber es sind vielleicht auch gemischt, wie auch immer. Gehen wir mal davon aus, die Weine sind im Prinzip alle gleich, nur das Terroir, also ein Teil des Terroirs oder zwei Teile des Terroirs sind halt anders. Mhm. Der Boden und das Mikroklima des Weins. Also diese beiden Sachen, das ist unterschiedlich. Und wenn man jetzt nochmal die drei letzten Weine und jetzt diese beiden Lagenweine Revue passieren lässt, dann sind es einfach fünf Weine, die zwar eindeutig Riesling sind, die auch was Gleiches haben, finde ich. Also man merkt schon die Handschrift des Winzers, eben auch in dieser Art, wie trocken die Weine sind und so weiter. Aber es sind halt fünf verschiedene Weine. Und das finde ich, genau, das finde ich auch super faszinierend.
Entschuldigung, ich muss gerade lachen im Chat. Im Chat schreibt gerade einer, wir haben den Sankt Remigius kurz durch den Soda-Stream gejagt, dann geht's.
Weil er so viel Luft braucht, oder was?
Keine Ahnung, aber ich finde die Idee irgendwie, ah, geil, das ist so ein 20-Euro-Wein, hier kommt.
Okay, und jetzt haben wir, und jetzt machen sie Rieslingbrüt oder was?
Keine Ahnung, aber ich finde es eine sehr, sehr geile Idee. Ach, herrlich. Außerdem fragt der Chat, die gleichen, sind es wirklich die gleichen Hefen über alle Weinberge oder nimmt der auch aus den Lagen die jeweilige Hefe und hat die kultiviert?
Nö, also es ist eine Hefe, die er sozusagen mal mit den Hefekulturen, die er in den Weinbergen hat, hat er sozusagen eine Hefe daraus gezüchtet. Ja. Sankt Remi.
Das ist großartig, die so ein Ding durch den Soda-Stream zu jagen.
Ja, braucht Luft und hat es gespürt. Ja, sehr witzig.
Super. Ach, super. Das machen wir jetzt immer. Ja. Ist so, does it blend? Weißt, kennst du diese Videos? So eine Firma, die stellen halt Standmixer her, so eine amerikanische Firma, und deren Werbung ist Does It Blend. Neues iPhone kommt raus, die kaufen 1000 Euro iPhone, hauen das in ihren Mixer. Does It Stream?
Ich. Machen die das immer noch?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ich hatte das mal irgendwann vor ein paar Jahren. Ja.
Wir haben doch eine Gastronomie offen. Salt and Silver in Hamburg.
Ja, Salt and Silver in Hamburg.
Da waren wir zusammen. Ja. Vor zwei Monaten oder irgendwie sowas schon, ist schon ein bisschen her.
Ja, es war kurz, also Anfang März, es war am
Anfang März halt.
2., 3. März, ja.
Wie fandst du es denn? Also, wie fandst du es denn?
Ja, ich fand es insgesamt anstrengend, in Teilen sehr gut.
Ja.
Und insgesamt aber eher enttäuschend.
Ach, tatsächlich? Also ich fand's gut genug, um wieder hinzugehen.
Okay. Nee, ich fand's nicht gut genug unbedingt, um wieder hinzugehen, weil mich das Konzept genervt hat und der Kellner.
Der Kellner war, ja.
Also das war insgesamt, fand ich erstens zu aufdringlich und zweitens fand ich einfach die vegetarischen Speise, fand ich einfach total abturnend. Ja, das war einfach ein Beschiss.
Das war, ja, tatsächlich, ja.
Ja. Das war einfach eine Beilage, die sie irgendwie sozusagen in der dreifachen Portion auf den Teller geklatscht haben. Das war irgendwie langweilig und
Also das Vegetarische war eine Unverschämtheit eigentlich.
Ja,
eigentlich vor allen Dingen der Niveauunterschied zwischen den nicht vegetarischen Speisen und dem Vegetarischen. Ja. Das war halt, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, das Vegetarische war halt so, das hättest halt bei jedem blöden Inder für 6,90 gekriegt.
Ja.
Und das hat da überhaupt nicht hingehört, ja. Aber ich fand halt die nicht-vegetarischen Speisen total super.
Ja, ich fand die Speisen auch sehr gut, aber so insgesamt hat es bei mir einfach einen unangenehmen Beigeschmack hinterlassen, das Ganze. Ich würde da nochmal hingehen, aber
Also der Kellner war wirklich, der hat genervt, der war so eager, der Sommelier war nicht gut, weil der Sommelier hat zu den Weinen Dinge erzählt, die selbst Holger Klein von den Weinen schon wusste. Das sind immer so Sachen, wo ich denke, nee, ey, da muss aber schon ein bisschen mehr kommen als das, was ich irgendwie in der Beschreibung im Webshop lesen kann.
Ja.
Das hat mir auch irgendwie total gefehlt. Waren die Weine denn gut? Preis-Leistung, Auswahl und so? Also
ja, die Weine, das war schon okay.
Oder sagen wir mal die Weinkarte, ja, weil ausgewählt hast du sie
ja sowieso. Das war schon okay. Ja, ja, das passte auch zu den Speisen. Das war schon okay. Das fand ich okay. Ja, ich fand auch das Essen okay, aber ich fand es nicht so. Es hat mich nicht so gekickt, wie ich gehofft hatte. Mhm. Also das ist ja Salt and Silver ist halt so mexikanisch, peruanisch, so Ceviche und Mole und solche Sachen.
Mhm.
Alles so ein bisschen Mix eben. Aber was mir so ein bisschen gefehlt hat bei diesen Tellern, war so ein bisschen die Frische. Das war, da waren mir zu viele Mayonnaisen oder so dran. Also
ja,
so,
weißt verstehe, du,
so,
ja.
Ja, so ein bisschen so schwere Tupfen, die da überall verteilt waren, die zwar durchaus schmackhaft waren, aber den Tellern selber so eine gewisse Schwere gegeben haben. Und das hat mir nicht im Nachhinein, also erstmal fand ich es gut, aber beim näheren drüber nachdenken hat es mir dann doch nicht so gefallen,
muss ich sagen. Und
also keine wirkliche Empfehlung von meiner Seite aus.
Ich habe es in die Shownotes geschrieben als strittige Gastro in Hamburg. Ja, es war jetzt auch nicht so, also es war nicht billig, ne? Also wir haben schon ziemlich viel Kohle gelassen da, glaube ich auch.
Ja, das ist jetzt, genau, es ist jetzt nicht günstig, aber das ist ja alles okay.
Ja, aber ich hätte gerne jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte gerne eine positivere Erinnerung an den Laden, ja, wenn ich schon so viel Geld für einen Abend bezahle. Ja, ja. Und die Erinnerung ist wirklich nicht gut, vor allen Dingen der Kellner. Der war, also ich finde, wenn man einem Kellner sagt, hör mal, Alter, sag doch mal in der Küche Bescheid, also das vegetarische Gericht, das ist okay, aber das gehört hier nicht hin. Das ist der Abstand zwischen dem, was ihr eigentlich auf der Karte habt und diesem vegetarischen Gericht, das steht euch nicht gut zu Gesicht. Und der Kellner sagt halt, ja, manchen schmeckt's halt, manchen schmeckt's halt nicht. Und du weißt halt ganz genau, der hat in der Küche nicht Bescheid gesagt.
Genau.
Und das ist eigentlich was, nee, das, wenn du so viel Geld bezahlst,
ja, erwartest du. Der hat's halt abgebügelt, ne?
Ja, genau.
Der wollte das nicht hören. Also der hat zwar gefragt, wie war's natürlich, ne?
Ja.
Und dann haben wir ihm halt gesagt, wie es war, und wir haben ja auch gelobt. Es war jetzt gar nicht so, als hätten wir irgendwie das Essen verrissen, überhaupt nicht. Wir haben einfach nur angemerkt, dass sozusagen die Hauptspeise vegetarisch einfach nur ein was heißt nur, halt ein belangloser, überfüllter Teller von genau einer Speise war.
Ja, was war denn das nochmal?
Etwa so, als hätte man irgendwie so eine Dose Heinz weiße Bohnen auf den Teller gekriegt, ja? Davon kannst du einen Löffel essen. Ja, und das schmeckt dann auch. Aber halt so einen ganzen Teller voll ist halt scheiße.
Ja, stimmt. Ja, absolut. Ja, genau. Oh ja, so Mann, ja. Ach nee, ja.
Ja.
Wir waren außerdem Pizza essen die Tage in Berlin.
Okay.
Und Pizza essen ist dieser Tage ja unglaublich schwer, ne? Weil entweder hast du halt so diese.
Ja,
es
ja,
genau. Ist irgendwie, entweder ist es schlimm
oder es ist scheiße.
Es ist ja. Pizza essen. Früher war Pizza essen immer, also Pizza essen so war einfach. Auch, Pizza essen war früher aber auch schon relativ schwer. Also es gab halt unglaublich viele so 95% aller Pizzaläden waren mittelmäßig. Dann hast du mal irgendwie einen gefunden, der war ganz geil, aber der hat das nicht geschafft, diese Qualität zu halten. Da hat sich schon ein bisschen was getan, also durch so Läden wie in Köln ist 465 Grad. Sowas gibt's hier in Berlin halt auch. Wie hieß der, wo wir waren, der so scheiße war? Standard, genau. Ja, geht da nicht hin. Aber vielleicht sind sie mittlerweile auch besser. Man muss denen auch immer einräumen. Das ist auch schon wieder 3 oder 4 Jahre her. Vielleicht haben sie sich auch gemacht. Ja. Wir waren kürzlich hier um die Ecke. Also ich bin da sogar zu Fuß hingegangen. Hat dort irgendwie 20 Minuten gedauert oder sowas. In Berlin-Schöneberg eine Pizza essen gegangen. Und das ist, und ich habe mich an dem Tag schon festgelegt, die beste Pizza, die ich je gegessen habe. Mindestens in Deutschland, wenn nicht sogar insgesamt.
Ja, okay.
Jetzt weiß ich nicht, natürlich in Florenz, die Pizza war auch sehr geil, aber das kann natürlich dann auch wieder am, ne, tolles Wetter, Urlaub und so liegen. Napolitanische Pizza, also aus dieser etwas dickere Rand. Der Teig war super, also der Teig hat nach was geschmeckt und war nicht nur eine Trägermasse für irgendwas.
Mhm.
Das Ganze war so ein bisschen so Trattoria-esk, also so ja, viele Tische, viele Stühle. Jeder hat irgendwie sein Essen gekriegt und so. Wir hatten auch Glück, es war nicht so voll, wir waren noch relativ früh da. Eigentlich will man da reservieren. Und die Preise völlig im Rahmen. Pizzeria-Preise halt. Weißt du, so nicht irgendwie ja, 16,50 Euro für, genau, sondern irgendwie.
Das ist halt ein italienisches Fastfood eigentlich.
Ja, genau, sondern so ein Zehner irgendwie oder sowas. Ja. Ganz witziger Kellner, also war eigentlich ein toller Laden. Und der Laden ist in Berlin-Schöneberg und heißt Prometeo.
Okay.
Kann ich empfehlen. Können wir, wenn du mal in Berlin bist, gehen wir da mal hin. Also Prometeo ist echt super.
Ja. Ja. Ich habe auch tatsächlich bei mir die Straße hoch vom Büro aus. Da war, ja, da hat irgendwie der Besitzer gewechselt. Das war vorher auch so ein bisschen undefinierbare Wein-Bistro-Küche, keine Ahnung.
So Bauernomelett.
Ja, da gab's dann tagsüber immer so verschiedene Tarts und so. Das war auch eigentlich okay. Es wäre auch okay gewesen, wenn die in der Lage gewesen wären, die Leute vernünftig zu bedienen. Das haben die irgendwie die ganze Zeit nicht auf die Reihe bekommen. Das haben jetzt die Besitzer gewechselt und die haben jetzt einen Pizzabäcker eingestellt. Und der macht tatsächlich auch eine sehr gute neapolitanische Pizza.
Wie heißt der Laden?
Und wie heißt der
Laden? Ja, wie Verdammt. Heißt der Laden? Gott, der geheime Laden in wo ist denn in Ottensen?
Ist das gleich? Ottensen. Ja, genau. Fällt mir gleich irgendwann ein.
Na gut.
Auf jeden Fall sehr, sehr nett und Pizza eben zu moderaten Preisen und eben wirklich schöner, dünner, knuspriger, schmackhafter Teig. Also man schmeckt auch da irgendwie sozusagen so eine längere Gärführung im Teig. Gut belegt, sehr lecker. Also muss ich echt sagen.
Okay.
Jetzt muss ich mal eben nachgucken.
Oh Gott, googeln während der laufenden Sendung, das geht nicht. Wir sind hier doch nicht in der Freakshow.
Du musst halt noch mal was zum Remigiusberg sagen.
Ich muss was zum Remigiusberg, da muss ich mir aber erstmal noch was, muss ich mir aber erst noch einen einschenken. Ist das überhaupt Remigiusberg hier?
Bei dieser ganzen Restaurant.
Also, die alkoholische Gärung, oder die Gärung des Alkohols. Okay, erzeugt Alkohol durch Gärung. Erzeugt Alkohol. Der Gärung, die alkoholische Gärung. Hast du es gefunden?
Nein, noch nicht.
Ich glaube, seit einem Jahr nicht so wenig ausgespuckt wie heute Abend, was vielleicht
das ist
an irgendwas liegt. Ich habe keine Ahnung, woran. Schmeckt es mir auch einfach. So.
Ja.
Hast du es jetzt gefunden?
Ja, es heißt die Pizzeria König. Genau, es hieß vorher das König und jetzt heißt es die Pizzeria König.
Die Pizzeria König, ja cool. Genau,
die Pizzeria König findet man auch unter diepizzeriakönig.de und hat eine empfehlenswerte Pizza. Ich habe ja tatsächlich, muss ich nochmal sagen, wobei Safari den Server nicht finden kann, da stimmt also irgendwas nicht. Ich habe tatsächlich die beste Pizza, die ich, glaube ich, bisher gegessen habe, tatsächlich in Neapel gegessen.
Ja, ich glaube, da hast du irgendwann mal von erzählt. Ja, ja, so, ja.
Ja, sie haben es falsch verlinkt. Die haben es mit Ö statt OE verlinkt.
Ja, okay. Hauptsache, sie können Pizza.
Es war eine Pizzeria auf 3 Etagen mit so Schankräumen, wo man das Gefühl hatte, das kann man abends so mit einem Kercher ausspritzen. Also es war irgendwie so wenig romantisch.
Wie die Kantina in Prag.
Nur Neapolitaner da drin in diesem Laden. Ja. Also zumindest soweit ich das beurteilen konnte. Und die Pizza war einfach sensationell gut. Aber es war einfach ein neapolitanisches Fastfood. Ja?
Ja.
Aber es war einfach richtig gut. Und das ist für mich bis heute die Messlatte. Das muss ich echt sagen.
Ich finde ganz spannend. Ich schreibe ja, während wir so reden, schreibe ich ja schon Shownotes. Wir haben noch nie so viel Gastro-Tipps in irgendeiner Sendung gehabt. Es ergeht hier mit folgender Aufruf an die Hörerschaft. Also falls ihr das hört, vrint.de ist die Webseite zu diesem Podcast. Keine Ahnung, woher ihr diesen Podcast bezieht. Wenn ihr sowas wisst, also wo es ein gutes Essen in irgendeiner Stadt in Deutschland gibt, schreibt das in die Kommentare zu dieser Sendung, weil am Ende sind alle dankbar, wenn sie wissen, wo sie ein ordentliches Essen kriegen und vielleicht nicht pleite gehen. Dann.
Ja. So, ich schütte mir nochmal nach.
Habe ich auch gemacht, aber ich kriege nichts mehr mit.
Ah, okay. Der Kartäuser ist ja der opulentere, der orangenere Wein, sag ich mal, obwohl er den brauneren oder rostbrauneren Farbton hat. Aber ist der fruchtiger, offensichtlich fruchtigere Wein, finde ich. Der Remigiusberg ist in seiner ganzen Anlage feiner, aber ich find halt auch tatsächlich eleganter. Das ist ein wirklich schöner, eleganter Riesling, der eleganteste Riesling aus dieser ganzen Reihe.
Um mal nochmal auf die Lagenbox und das Design zurückzukommen, wäre es dann nicht schlauer, den Remigiusberg mit der dunkelroten Kapsel zu verarbeiten? Also zu
Ja, der Kartäuser hat halt diesen roten Sandstein.
Ja.
Das sieht schon so aus, ist vielleicht ein bisschen heller als jetzt die Farbgebung der Flasche, aber das passt insofern eigentlich schon. Remigius Berg könnte für mich auch noch eine andere Farbgebung haben.
Aber erschließt sich, das erschließt sich ja nicht. Also es ist ja, solche, ja. Du verkaufst sowas ja nicht an so Typen wie dich, sondern an so Freaks wie mich. Die sagen, ja. Ah ja, nee, ich nehme lieber den Orangen, der ist ein bisschen orangiger.
Ja, okay. Das, ja, vielleicht ja. Ja, das stimmt. Also vom Geschmacklichen her finde ich den Kartäuser deutlich
orangiger.
Ja, orangiger, ja.
Oder also, Orange nennen wir ihn Orange. Ja. Agrumiger.
Agrumiger, ja. Also hier ist ja auch viel Agrumen drin, aber es ist halt, das ist halt dann halt, also während das andere halt wirklich diese Mandarinen-Orangen waren, oder Otanik, wie wir jetzt wissen, ist das hier halt mehr Kumkat Grapefruit, würde ich sagen, so ein bisschen. Aber mehr Kumkat. Also da hat man in der Nase schon so ein bisschen mehr den Bitterton drin, finde ich. Mhm. Obwohl es halt auch immer noch diese leicht orangene Farbgebung hat. Aber es ist mehr auch wieder so ein bisschen mehr Gelb mit drin.
Mir ist der ja schon zu... Der ist mir schon ein bisschen zu... Warte mal, ich suche noch nach einem Adjektiv.
Also ich kann ja noch
mal weiter aus. Der ist mir zu herbstlich.
Ah, okay. Also der hat die Säure ist eine andere. Ne? Mhm. Die ist weniger fordernd, finde ich. Die ist reifer. Das ist eine reifere, etwas weichere Säure. Im Gegensatz natürlich zum Unplug, die ist viel aggressiver. Aber auch die Säure vom Kartäuser finde ich ein bisschen prägnanter. Das hier ist halt reifer insgesamt. Und insofern halt so ein bisschen weicher. Und herbstlich, okay, herbstlich.
Im also, Sinne von ja, der hat schon so ein bisschen mehr, so, der hat mehr Wärme. Irgendwie, also so, jetzt hat der Herbst keine Wärme, aber ich sitze ja drinnen und trinke den. Also beim St. Remigiusberg, den würde ich halt wirklich im Herbst trinken, wo wir schon drinnen sitzen. Und den Kartäuser würde ich mit rausnehmen, wo die Sonne scheint.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Okay. Ja, also ich finde es insgesamt...
Der hat so eine Weichheit, so eine Geborgenheit genau. Irgendwie. Das ist also der Remigiusberg hat so eine Geborgenheit und der Kartäuser hat so einen Kick, so einen Aufbruch, sowas.
Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Was ich wiederum aber beim Remigiusberg sehr schön finde, ist, dass der am Gaumen erstmal diese Säure weicher ist.
Mhm.
Ja, das geborgener ist und hinten raus aber die Säure noch mal prägnanter wird.
Das also stimmt, hat
eine tolle Länge.
Ja.
Und dann kommt die Säure noch mal hinten raus und zieht sich sozusagen in dieses Finale rein.
Ja, stimmt.
Das finde ich schon toll.
Das ist, was der Remigiusberg an Bitterkeit hat der an Säure, ja.
Was der Kartäuser...
Ist auch wieder so. Ich habe lange nicht so viel geschmatzt, habe ich das Gefühl. Aber darum geht's hier ja. Geht ja nicht um Schönheit. Ja.
Joa. Ist schon schön.
Ja.
Kann man irgendwie immer weiter trinken.
Ja, ich bin dabei. Ich bin mal gespannt, was gleich passiert, wenn ich in die Küche komme. Also vielleicht sind die Gläser auch leer. Ich lasse dann immer, wenn so Abende sind, wo die Liebste auch da ist, schütte ich immer so drei Gläser voll. Schütte ich immer drei Gläser voll und lasse in der Küche allein. Und mal gucken, wie viel in den Gläsern gleich noch drin ist.
Ja. Sven Rudloff schreibt, der Kartäuser ist belebender, der Remigius kontemplativer.
Sehr schön. Ja, ach, diese Intellektuellen, was würden wir ohne sie tun? Aber stimmt, ja, belebender und ja, sehr schön. Ja. Einen habe ich noch, ich habe noch einen Gastro-Tipp über.
Gibt's ja gar nicht.
Doch, tatsächlich. Okay. Und zwar für zu Hause kochen.
Okay.
Eine Empfehlung, die ich aus meiner Lieblingsradiosendung habe, und zwar Alles in Butter von WDR5. Mhm. Ist nur dann meine Lieblingsradiosendung, entschuldige Kollege Schulz, falls du hier zuhörst, ist nur dann meine Lieblingssendung, wenn Elif Chanel das moderiert und nicht, wenn Uwe Schulz das moderiert, weil Uwe Schulz fachsimpelt mir zu sehr dann mit Helmut Gothe rum. Elif Chanel ist eher so, die kocht zwar auch gern, aber ist also Helmut Gothe ist halt so der Genussexperte, ne? Ist auch so, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen so eine Gastrogröße. Also wenn der ein Restaurant empfiehlt, ist erstmal, kriegst du 3 Monate keinen Platz.
So wie mit dir mit den Bars in Prag.
Genau. Oh, das ist echt Wahnsinn, ey. Ja. Und Elif Chanel ist halt eher so, kocht halt auch gerne, aber neigt halt auch dazu. Also wenn da steht 20 Minuten, halt 20 Minuten.
Mal so ein bisschen,
ja, aber vor allen Dingen auch wenn da steht 20 Minuten auf Stufe 3 kochen, kocht sie halt 10 Minuten auf Stufe 6. Das ist so ein bisschen so, dann so, ah, das muss schneller gehen. Und dann geht's halt schief. Und sie nimmt ihn auch, glaube ich, nicht so hundertprozentig für voll. Aber wie dem auch sei, die schönste Sendung, die sich um Genuss dreht, ist Alles in Butter von WDR 5. Ich bin sehr, sehr neidisch, dass ich sowas nicht produzieren kann, weil ich Helmut Gothe nicht kenne. Ich
würde sowas auch gerne produzieren.
Träumchen von Sendung, ja, absolut. Jedenfalls hat Gothe was empfohlen, das habe ich mir dann sofort bestellt und bekam dann nach einer Woche eine Mail. Sorry, wir sind nur ein ganz kleines Startup, wir kommen im Liefern nicht nach, seit Gothe uns empfohlen hat. Und zwar eine Gewürzmischung, Curry. Ne? Ich habe Currys lieben gelernt oder lieben. Ich finde ja immer lieben ist so, ne, so McDonald's-Sprech. Aber ich habe Currys wirklich sehr, sehr schätzen gelernt. Ich finde Currys sehr, sehr toll. Du kannst halt mit so einem Glas Curry irgendwas, Gewürzmischung, was es so gibt, altes Gewürzamt oder so. Selbst, ich habe neulich einen Gulasch gemacht und da eine Curry-Mischung ran gemacht. Und das war eins der tollsten Gulasche, die ich je hatte. Gothe hat einen Curry empfohlen. Da ist eine sehr, sehr schöne Story dahinter. 2 Studenten sind in Indien unterwegs, lernen halt so eine Frau kennen. Die Frau sagt, ich bin ganz arm, meine Tochter würde so gerne studieren. Könnt ihr nicht irgendwie ein bisschen Geld locker machen? Und die Studenten sagen, können wir machen, sehen wir aber nicht ein. Aber vielleicht können wir irgendwie, vielleicht können wir irgendwie so einen Trade machen. Jede indische Familie, jede indische Mutter hat ein Hausrezept, ein Curry-Hausrezept. Die gehen halt auf den Markt und da stehen dann diese Händler mit diesen riesigen Gewürzsäcken und dann haben die so ihre eigene Mischung irgendwie. Und diese Studenten sind hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, gib uns doch dein Curry-Rezept. Wir verkaufen das, ja, wir mischen das, verkaufen das und die Kohle geht an dich und dann kann deine Tochter studieren. Und die haben mittlerweile 2 solche Frauen gefunden, deren Kinder sie das Studium, wir reden hier halt über sowas wie, ja, das, der komplette Bachelor kostet halt 2.500 Euro. So, also das ist halt, so für europäische Preisvorstellungen ist das halt immer noch sehr, sehr wenig. Ja. Die nehmen die Rezepte, mischen diese Curries an, füllen die in Gläser und vertreiben die übers Internet. Und die Firma, die das macht, heißt College Curries, weil die halt die College Education davon bezahlen. Die haben 2 im Angebot, Ranukas Curry und Minas Curry. Das eine ist ein bisschen schärfer, das andere ein bisschen milder. Total geile Curries. Wirklich. Okay. Wirklich tolle Curry-Mischungen, auch gerade für so Leute, die da ein bisschen unerfahren sind. Also meine Frau ist extrem erfahren, der dürfte das eventuell ein bisschen zu langweilig sein, aber für so Leute wie mich.
Wie findet sie es denn?
Gut.
Ja, okay.
Gut, aber sie, ich habe jetzt nicht miterlebt, dass sie in so Begeisterungsstürme ausgebrochen wäre, wie ich das vielleicht mache. Aber das ist halt gerade auf so einem Niveau, auf dem ich bin, ist das tollste Currys, die ich bisher gekriegt habe.
Okay.
Cool. Also, ja, toll, College Currys. Und ist auch nicht teuer. Ich frage mich jetzt mal nicht, ich weiß nicht, wie viel das war, aber ja.
Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, die Seite geht irgendwie nicht weiter.
Echt nicht?
Okay.
vielleicht bestellen die Leute da immer noch eine Blöde.
8,95.
Ja, gut. Das ist halt nix, ne? Da hast du halt so ein Glas. Da kannst du, ich meine, wie viel tust du irgendwie, schneidest einen Kürbis klein, da schmeißt du 2-3 Teelöffel davon rein. Da hast du halt ewig von dem Zeug, ne?
Ja, eben. Ja, schön. Und für das Renuka Curry wird die Buwana finanziert.
Ja.
Und das Minyas Curry.
Das mag auch wirklich sein, dass das einfach nur Schwachsinn ist, was die erzählen. Weil du musst natürlich, wenn du so ein Food-Startup machst, brauchst du halt auch immer irgendwie entweder ein sehr geiles Produkt oder eine geile Story. Ja, und wenn du sagst, aber hallo, weißt du,
das können die sich ja nicht mehr leisten.
Ja, aber hey, komm, wir haben hier so ein Curry, erzählen wir halt so eine Geschichte, weil wer kennt Renuka und also.
Ne? Ja, aber das, dafür ist es alles Arun, genau. Arun studiert Computer Science in Mailand.
Hauptsache nicht BWL.
Nee, das kannst du dir heute, glaube ich, nicht mehr so leisten. Also da gibt's dann schon Leute, die das nachforschen. Dafür ist das alles zu stark vernetzt und die Welt zu klein geworden.
Und habe ich dir erzählt von diesen Gewürzmischungen, die nicht ich gefunden habe, sondern die Henrik Hase mir in der Sendung übergeholfen hat. Auch so ein Food-Startup. Ich habe
auch noch nicht gehört, tatsächlich.
Ist auch so ein Food-Startup. Just Spices heißen die. Die machen halt so Bio-Gewürzmischungen, also so Maggi-Fix. In geil.
Ja, ja, ja. Ja, die, genau, da hatten wir schon
hier. Haben wir letzte Woche schon gesprochen, letzte Sendung.
Letzte Sendung.
Shashuka habe ich dafür.
Shashuka, ja, genau. Vielleicht haben wir es auch einfach zwischen den Sendungen.
Kann auch sein, ja.
Als Thema gehabt. Ja, Just Spices ist gut. Also die haben zum Beispiel, finde ich, auch einige sehr nette Gewürzmischungen dabei. Mhm. Also gute Qualität. Ja. Ja, finde ich. Ja, genau. So. Ja, das waren zwei Sendungen zu Weinen von Martin Tesch.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das Feedback, also das Feedback zum Design, weil eigentlich ist ja auch eine unserer Aufgaben gewesen, sozusagen Feedback einzusammeln zum Design dieser Lagenbox. Ich bin mal gespannt, ob das sich irgendwie niederschlägt, also ob die nächste Ausgabe der Lagenbox anders aussieht.
Da gehe ich mal von aus. Also die unsere Idee war, das ein bisschen zu verlinken, also eure Ideen dem Martin Tesch rüber zu helfen. Und das, was er so, also ich glaube, in der ersten Mail zusammengefasst hat, da hatte er uns in der Mail sozusagen schon so eine Ampel geschickt von Sachen, die er nicht verändern kann oder nicht verändern will, und Sachen, wo er nochmal darüber nachdenken möchte. Und dann hatte er aber auch einige Sachen grün markiert, wo klar war, die Dinge werden verändert. Ja? Also das ist irgendwie zum Beispiel die Lage des Weinguts irgendwie in Europa, Deutschland nachher sozusagen richtig einzuordnen. Dann nochmal die Lagen oben zu verändern, weil das ja dann 6 Lagen auf dem Deckel sind, aber 5 Lagen in der Box. Im Moment zumindest noch. Er hat ja gesagt, dass da noch eine 6. Lage dazukommt. Genau, dann irgendwie nochmal das Bild mit seinem Vorfahren irgendwie genauer zu erklären. Mhm. Also ein paar Sachen schon. Und ich glaube, dass die Ideen, die ja jetzt nochmal eben da aus Berlin gekommen sind mit der Präsentation, das sind, glaube ich, auch, also fand ich zumindest auch Sachen drin, die man wirklich gut umsetzen kann und die auch wirklich nochmal einen Mehrwert bedeuten für das Ganze. Ja. Also das finde ich sehr schön.
Ja.
Und ich glaube, das ist gut. Also ihr könnt auch gerne weitermachen, falls euch
das einfällt. Ja, eben.
Natürlich zu der ganzen Box gerne weitergeben an Martin Tesch oder an uns, und wir reichen es weiter, wie auch immer. Ja, und wie du vorhin sagtest, es ist, ich finde, Terroir zu schmecken und sich das bewusst zu machen, anhand eben so einer ganzen Palette von Weinen, wo man es dann auch wirklich nachvollziehen kann. Das ist einfach total, also das macht es einfach aus. Das ist einfach sehr faszinierend. Ja,
ja, damit wären wir am Ende der Sendung, ne? Die nächsten Weinflaschen gibt es am 15. Mai 2019, wie immer ab 20.30 Uhr live in einem Internet in Ihrer Nähe. Wissen wir schon, was wir da machen?
Ja, ich bin, also wir werden wieder Italien weitermachen. Yay. Da wollen wir ja irgendwie von oben nach unten. Mhm. Und wir hatten ja Gardasee und Venetien in 2 Sendungen. Und ich denke, wir gehen so ein bisschen mal ins Piemont. Ich habe irgendwie die Idee, mal Dolcetto Barbera Nebbiolo in eine Box zu packen, weil das sozusagen die 3 roten Rebsorten sind, auch wenn es jetzt so Richtung Frühling geht, aber kann man immer trinken.
Ja, notfalls kühlen wir die Scheiße einfach runter. Ne?
Ja. Ja, und schicken sie nochmal durch den Sodastream.
Genau, nochmal durch den Sodastream und runterkühlen.
Nochmal Dolcetto, tu noch ein bisschen Zucker rein, dann haben wir Dolcetto, Secco.
Nee, Zucker geht nicht. Zucker geht nicht. Also wir wissen,
Dolcetto schon.
Nein. Wo immer
klar
Zucker in Wein eingeleitet wird. Ja, das hat der große Satiriker, dessen Namen ich vergessen habe, weil ich getrunken habe. Wie ist er denn nochmal? Der so schielt. Wie heißt der denn nochmal?
Ist das der gleiche, der in Nizza? Also wenn du
Nein. Das ist ja kein Satiriker, das ist ein Gastrokritiker. Wie hieß denn der Satiriker, der so schielt?
Das ist gar kein Satiriker.
Och Gottchen, wie hieß der denn nochmal? Das darf nicht. Der hat auch Grönemeyer kann nicht tanzen, hat er auch gemacht. Kennst du das? Kennst du auch nicht? Mein Gott, wie hieß der denn nochmal?
Ich meine schon, aber...
Ich habe den Namen vergessen. Jedenfalls hat dieser große Satiriker, der einst gesagt, wo immer Zucker in Wein eingeleitet wird, rührt Adolf Hitler im Geiste mit.
Ja.
Er leitet das sehr lange. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich dran erinnern. Der hieß
Droste.
Wiglaf Droste. Ja. Das war der Satiriker, der so komisch guckt. Nee, der andere war ein anderer.
Gibt's den nicht mehr? Also
ich
meine, ist der?
Ich weiß es nicht. Der hat das Letzte, was ich so von ihm mitbekommen habe, war, dass er sehr starke Alkoholprobleme hat. Und irgendwie auch wohl Probleme hat aufzutreten und so. Keine Ahnung, was es ihm geworden ist. Wäre halt sehr, sehr schade. Aber was er bis dahin gemacht hat, war sehr, sehr gut.
Ja.
Nun denn, nächste Sendung, 15.05. 20:30 Uhr. Zack. Mit Wiglaf Droste und einem Soda-Stream. Mein lieber Christoph, ich danke dir.
Ich danke dir, Holger.
Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Und Martin Tesch. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der aber nicht so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualität absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.